Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 8 und 9 der Sure 48, Fat.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Der erste Vers ist an den Propheten gerichtet und weist auf den Grund seiner Sendung hin. Der zweite aber an die Menschheit und das, was ihr geraten ist. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wir entsandten dich als Zeugen und Überbringer froher Botschaft und als Warner, auf dass ihr an Gott und seinen Gesandten glaubt, diesem beisteht, ihn würdigt und Gott lobpreiset, des Morgens und des Abends.
Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 5940 kHz im 49 Meter Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite pastory.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 29. Oktober 2021, gleich dem 7. Auban 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Mit uns durch Iran. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islam, Ernährung und Gesundheit. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Teheran und Moskau, neue Gespräche mit JCPOA-Parteien, nur durch Aufhebung der Anti-Iran-Sanktionen erfolgreich. Iran bedauert Nichteinhaltung der Urteile des IGH durch USA. 12 europäische Staaten fordern Israel auf, Siedlungsprojekt im besetzten Westjordanland zu stoppen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Teheran und Moskau. Neue Gespräche mit JCPOA-Parteien nur durch Aufhebung der Anti-Iran-Sanktionen erfolgreich. Iran und Russland haben betont, dass alle neuen Verhandlungen mit den verbleibenden Mitgliedern des Atomabkommens von 2015 nur dann erfolgreich sein werden, wenn sie zur Aufhebung der Anti-Iran-Sanktionen und zur vollständigen Umsetzung des Abkommens durch alle Parteien führen. Am Freitag traf der stellvertretende iranische Außenminister Ali Boredikeni bei seinem Besuch in Moskau mit seinem russischen Amtskollegen Sergei Ryabkov zusammen. Boredikeni traf am Donnerstagabend in Moskau ein, um seine in Brüssel begonnenen Gespräche über die Aufhebung der rechtswidrigen Sanktionen der USA gegen die Islamische Republik fortzusetzen. Die neuen Gespräche werden nur erfolgreich sein, wenn sie zur Aufhebung der Sanktionen und zur vollständigen Umsetzung der Verpflichtungen durch die Vertragsparteien führen, betonten beide Seiten laut IRNA während des Treffens. Der hochrangige iranische Diplomat sagte, Iran, Russland und China teilen gemeinsame Ansichten zu regionalen und internationalen Fragen, einschließlich des Atomabkommens, das offiziell als gemeinsamer umfassender Aktionsplan JCPOA bezeichnet wird. Auch die europäischen Parteien der G4+1 müssen ihren Verpflichtungen nachkommen und daran arbeiten, die illegalen Sanktionen aufzuheben, fügte Boredikeni hinzu. Boredikeni ist zu Besuch in Moskau, nachdem er am Mittwoch in der belgischen Hauptstadt Brüssel mit dem stellvertretenden Generalsekretär der Europäischen Union Enrique Mora über die Aufhebung der Iran-Sanktionen gesprochen hatte. Iran bedauert Nichteinhaltung der Urteile des IGH durch USA. Der iranische Botschafter und ständige Vertreter bei den Vereinten Nationen betonte die grundlegende Rolle des Internationalen Gerichtshofs bei der friedlichen Beilegung von Streitigkeiten und bedauerte die Nichtbefolgung der Urteile des Gerichtshofs durch die USA. Majid Tahrawanchi, Botschafter und ständige Vertreter der Islamischen Republik Iran bei der UNO in New York, sagte am Donnerstag bei einer Sitzung dieses Gremiums, die Islamische Republik Iran erkennt die Rolle des Internationalen Gerichtshofs bei der Verhütung von Gewalt und der Reduzierung von Krisen durch eine friedliche Beilegung von Streitigkeiten an und ist der Ansicht, dass der Gerichtshof die Rechtsstaatlichkeit stärkt, indem er die internationale Ordnung schützt und einseitigen Handlungen entgegenwirkt. Tahrir-Ravandchi erläuterte unter Bezugnahme auf die beiden laufenden Fälle Irans vor dem Internationalen Gerichtshof: Im Hinblick auf die Verabschiedung einer beträchtlichen Anzahl von Gesetzen und Durchführungsverordnungen in den Vereinigten Staaten, die eindeutig gegen das Völkerrecht verstoßen, wurde die Immunität der iranischen Regierung von den USA ignoriert. Leider haben die Vereinigten Staaten nicht nur die internationalen Justizurteile nicht befolgt, sondern diese vorsätzlich verletzt, indem sie neue Sanktionen gegen Iran verhängt haben, insbesondere während des Höhepunktes der Corona-Epidemie, sagte der iranische Botschafter und ständige Vertreter bei den Vereinten Nationen. Am 3. Oktober 2018 prüfte der Internationale Gerichtshof den Antrag Irans und ordnete an, dass die USA die Sanktionen gegen humanitäre, pharmazeutische, landwirtschaftliche und Luftfahrtgüter aufheben müssen, aber Washington ignorierte das Urteil. Washingtons einseitige und unterdrückende Sanktionen, die Grundnahrungsmittel und sogar Medikamente umfassen, haben dem iranischen Volk, insbesondere den Corona-Patienten, viele Probleme bereitet. 12 europäische Staaten fordern Israel auf, Siedlungsprojekt im besetzten Westjordanland zu stoppen. 12 europäische Länder haben Israel aufgefordert, seine Pläne für den Bau von über 3000 Siedlereinheiten im besetzten Westjordanland zu verwerfen. Der Hohe Planungsausschuss der sogenannten Zivilverwaltung Israels hat am Mittwoch die endgültige Genehmigung zum Bau von 1800 Siedlereinheiten und die Erstgenehmigung für weitere 1344 erteilt. Das Komitee ist ein militärisches Gremium, das zivile Angelegenheiten in den palästinensischen Gebieten beaufsichtigt. Die neuen Einheiten sollen auf 30 Siedlungsgebiete und Außenposten im besetzten Westjordanland und Ost-Al-Quds verteilt werden. Sie werden hauptsächlich in den Siedlungsgebieten Rafafa, Kedumim, Kfar Etzion und Ha-Baracha errichtet. Der neue Plan hat die Palästinenser erzürnt. In einer gemeinsamen Erklärung haben sich die Außenministerien von Deutschland, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Polen, Spanien und Schweden entschieden gegen den Bau der neuen Siedlereinheiten ausgesprochen. Sie forderten das israelische Regime auf, seine Entscheidung rückgängig zu machen, Pläne für den Bau von rund 3000 Siedlungseinheiten im Westjordanland voranzutreiben, heißt es in der Erklärung. Wir bekräftigen unseren starken Widerstand gegen seine Politik der Siedlungsexpansion in den besetzten palästinensischen Gebieten, die gegen das Völkerrecht verstößt, sagten sie. Die jüngste Genehmigung kommt einen Tag, nachdem die USA erklärt haben, dass sie den Bau neuer Siedlereinheiten in den besetzten Gebieten stark ablehnen. Der Sprecher des US-Außenministeriums Ned Price sagte, Washington sei besorgt über den Plan, morgen, Mittwoch, Tausende von Siedlungseinheiten voranzubringen, viele davon tief im Westjordanland. US-VAE-Abkommen mit Al-Qaida im Jemen. Mehr Terroristen nach Marib. Jemenitische Quellen berichteten, dass US-amerikanische und emiratische Offiziere in der Provinz Hadramaut ein Abkommen mit terroristischen Elementen der Al-Qaida geschlossen hätten. Der Sender Al-Bawaba Al-Ikhbariya Al-Yemeni berichtete am Donnerstag unter Berufung auf diese jemenitischen Quellen, dem Abkommen zwischen den USA und den Vereinigten Arabischen Emiraten mit Al-Qaida-Elementen zufolge sollen weitere Terroristen nach Hadramaut aufbrechen, um die bevorstehende Befreiung von Marib durch jemenitische Kräfte zu verhindern. Im Gegenzug sollen die USA weitere Al-Qaida-Elemente aus Guantanamo freilassen. Die jemenitischen Quellen fügten hinzu, dass auch eine weitere Gruppe hochrangiger Al-Qaida-Führer nach Hadramaut verlegt werden soll. Diesen Quellen zufolge sind vor einigen Tagen mehrere Sicherheitskräfte der USA und der Emirate in das Gebiet Rel Bawazir, die wichtigste Hochburg der Al-Qaida im Jemen, gekommen und haben behauptet, sie beabsichtigen, verdeckte Operationen gegen die Al-Qaida durchzuführen. Später wurde jedoch entlarvt, dass ihr Ziel das Treffen mit Al-Qaida-Führern war, darunter Khalid Batrafi. Dem Bericht zufolge wird Al-Qaida von den Vereinigten Arabischen Emirate und den USA angestachelt, um das Öl in der Provinz Hadramaut zu plündern und Chaos in der Region zu verursachen. In den letzten Monaten haben die jemenitische Armee und die Volkskomitees eine neue Runde von Operationen zur Befreiung der Provinz und der Stadt Marib, dem Zentrum der gestürzten Regierung von Abd Rabo Mansur Hadi, begonnen und die Kontrolle über viele Gebiete übernommen. Die Provinz Marib hat aufgrund ihrer reichen Öl- und Gasvorkommen einen hohen wirtschaftlichen Wert und nach Ansicht von Experten ist, wenn die Provinz vollständig befreit ist, das Ende der Regierung von Mansur Hadi und ihrer Unterstützer der saudischen Koalition gekommen. Laut der Al-Khabar al-Yemeni-Webseite vom Donnerstag griffen jemenitische Streitkräfte und Volkskomitees Stellungen von den Saudis nahestehenden Elementen im Süden und Westen der Stadt Ma'rib an, was zur Flucht einer großen Zahl von Soldaten und ihren Offizieren führte. Bashar al-Assad, USA werden noch mehr Niederlagen unter ihrem Namen verbuchen. Der syrische Präsident sagte, die Vereinigten Staaten würden nach ihren Niederlagen in Vietnam, im Irak und in Afghanistan noch weitere Niederlagen unter ihrem Namen erleben. Laut der syrischen Nachrichtenagentur Sana'a traf der syrische Präsident Bashar al-Assad am Donnerstag bei einem Besuch der höheren Militärakademie in Damaskus mit Offizieren und Absolventen des 36. Jahrgangs zusammen und sagte, mit Wissenschaft, Wissen, Entschlossenheit, Willen und Standhaftigkeit werden wir den Weg der Freiheit fortsetzen und unsere Rechte wiedererlangen. Al-Assad fügt hinzu, Syrien befindet sich weiterhin im Zentrum des Krieges und versucht mit all seiner Kraft und all seinen Möglichkeiten auf militärischer, wirtschaftlicher, organisatorischer und ideologischer Ebene auf Wachstum und Entwicklung hinzuarbeiten. Nach der Niederlage der USA in Afghanistan, im Irak und in Somalia 1994 sowie der Niederlage in Vietnam ist zu erwarten, dass dieses Land mehr Kriege führen und mehr Niederlagen in seinem Namen verbuchen wird, sagte er ergänzend. Am Ende seiner Rede betonte der syrische Präsident, das Einzige, was es in dieser turbulenten Welt gibt, ist der Widerstand. Das bedeutet, dass die Länder, die Widerstand zeigen, stabil bleiben, ob klein oder groß. Syrien und das syrische Volk befinden sich seit 10 Jahren, ab 2011, im Krieg mit Terrorgruppen, die von der westlich-arabisch-zionistischen Front geschaffen wurden. Die Terroristen und ihre Unterstützer haben in den letzten Jahren in Syrien viele Niederlagen erlitten, aber der Norden des Landes ist immer noch in die terroristischen Operationen und die Besatzung durch die USA und die Türkei verwickelt. Stromübertragungsabkommen zwischen Libanon, Syrien und Jordanien abgeschlossen. Zwischen dem Libanon, Syrien und Jordanien wurde eine Vereinbarung getroffen, um Strom in den Libanon zu übertragen, der unter akuten Energie- und Wirtschaftskrisen leidet. Das kündigten die Minister der Nachbarländer am Donnerstag in einer gemeinsamen Pressekonferenz nach einem Treffen in der jordanischen Hauptstadt Amman an. Die Weltbank, die an dem gemeinsamen Treffen der teilnehmenden Länder teilgenommen hat, wird die Gewährung eines Kredits für den Import und Transport von Strom in den Libanon finanzieren, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf den libanesischen Energieminister Walid Fayyad. Der jordanische Verantwortliche Saleh Al-Kharabsche sagte, die Einigung über die Stromlieferungen an den Libanon sei das wichtigste Ergebnis der Gespräche, berichtete die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu. Wir haben vereinbart, den Libanon von Mitternacht bis 6 Uhr morgens mit etwa 150 Megawatt Strom zu versorgen und in der restlichen Zeit 250 Megawatt, sagte er auf der Pressekonferenz. Syriens Rassan Azamil sagte, sein Land wolle ernsthaft die elektrische Verbindungsleitung mit Jordanien wieder in Betrieb nehmen. Die Stromleitung ist noch nicht fertig. Sie muss bis Ende des Jahres fertiggestellt werden und unsere Arbeitsgruppen arbeiten rund um die Uhr, sagte Samil. Im vergangenen Monat stimmte Damaskus der Bitte der libanesischen Regierung zu, beim Transport von Gas aus Ägypten und Strom aus Jordanien über syrisches Territorium in den Libanon zu helfen. Die Wirtschafts- und Energiekrise im Libanon ist darauf zurückzuführen, dass die Vereinigten Staaten seit mehr als einem Jahr Sanktionen gegen den Libanon verhängt haben, um das Land wegen des Einflusses der Widerstandsbewegung Hisbollah in seinem politischen und militärischen Sektor unter Druck zu setzen. Iran hat seinerseits, trotz der amerikanischen Zwangsmaßnahmen, denen beide Länder ausgesetzt sind, mehrere Treibstofflieferungen in den Libanon getätigt, um ihm in der schwierigen Lage zu helfen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit bewölkt, bei Temperaturen um 15 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 11 Grad, Mashhad 9 Grad, Isfahan 14 Grad, Shiraz 16 Grad und Bandar Abbas 25 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Alireza Assor mit dem Titel Umidvaran, das heißt, die Hoffnungsvollen.
مریم بشد از دست کنود که عیسی را بر چرخ کشید آمد نومید مشو ای جان در ظلمت این زندان کن شاه که یوسف را از حبس خرید آمد ای شب به سحر برده در یارب و یارب تو آن یارب و یارب را رحمت بشنید آمد سفرم آمد بیتی دو بماند اما بردند مرا جانا جایی که جهان آنجا بس مختصرم آمد مشد جانا امید پدید آمد امید همه جانها از غیب رسید آمد Thank you.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Mit uns durch den Iran.
Gegrüßt seien Sie, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir setzen heute unseren Rundgang in der Provinz Rum fort. Wir sahen uns das heilige Mausoleum von Hazrat Masume an. Rom verfügt, wie zuvor gesagt, über eine ausgezeichnete Position. Nur wenige Städte in Iran verfügen über solche religiösen Attraktionen, denn das Mausoleum und die theologischen Schulen befinden sich in dieser Stadt. Touristen und Reisende wollen ins Mausoleum pilgern. Aus diesem Grund möchten wir das heilige Mausoleum von Hazrat Masume eingehender vorstellen. Fatima ist die Tochter von Imam Musa ibn Ja'far aus dem Hause des Propheten. Sie wurde 173 im Mondkalender in Medina geboren. Sie galt als Rhetorikerin und Lehrerin, als gottesfürchtige Frau. 201 im Mondkalender, etwa 817 im christlichen Jahr, reiste sie zum Besuch ihres Bruders aus Medina nach Iran und Khorasan, das sich im Nordosten des Landes befindet. Hazrat Masume krankte auf der Reise in der Nähe der Stadt Rom, wo sie 17 Tage lang behandelt wurde, aber letztlich ihrer Krankheit erlag. Manche sprechen davon, dass sie vergiftet wurde. Jedenfalls verschied sie im Alter von 28 Jahren. Sie wurde in dieser Stadt Rom, wo sich heute das Mausoleum befindet, beigesetzt. Das Mausoleum war im Laufe der Geschichte stets von Schiiten respektiert und immer wieder renoviert und ausgebaut worden. Heute verfügt das Mausoleum über einen Schrein, Kuppel, Vorhöfe, Portiken und Minarette. Nach ihrem Tod haben die Anhänger des Propheten ein einfaches Grab für sie hergerichtet. 256 im Mondkalender, 870 im christlichen Jahr, kam Zeynab, die Tochter von Imam Javad, nach Rom und ließ eine einfache Kuppel über die Grabstätte von Hazrat Masume bauen. Kuppel und Grabstätte waren für lange Zeit unverändert einfach, bis 605 nach Hijra auf Anweisung von Amir Muzaffar Ahmad ibn Ismail, Dynastieoberhaupt der Muzaffar-Familie, die Grabstätte von Masume im Jahr 613 nach der Hijra mit schönen Kacheln verziert wurden. 925 im Mondkalender, 1519 nach Christus, hat die Ehefrau von Schah Ismail, Schah Begum, eine rechtschaffene und tugendhafte Muslimin, eine große Kuppel anstelle der alten und einfachen Kuppel auf dem Grabmal errichten lassen. Man sagt, dass die Innenseite der Kuppel mit Gold und Lapislazuli und von außen mit Kacheln verziert war, was uns heute leider nicht erhalten geblieben ist. Unter den Safawiden wurden Gebäude und religiöse Städte, unter anderem auch das Mausoleum von Hazrat Masume, gebaut. Diese Gebäude werden noch heute ausgebaut. 1998 wurde das Mausoleum in ihrer neuen Form, eine Mischung aus Kacheln und Stein, neu gestaltet. Die Innenwände waren von dieser Zeit an mit grünem Marmor bedeckt. Thank you. Das heilige Mausoleum von Hazrat Masume befindet sich auf der östlichen Seite des bekannten Flusses Rumrut und fast im Zentrum der Stadt Rum. Das Gelände beträgt insgesamt mit Moscheen, Museen, dazugehörigen Gebäuden und Mausoleum etwa 14.000 Quadratmeter. Die erste Attraktion dieser Anlage besteht in der goldenen Kuppel des Mausoleums. Sie ist 16 Meter hoch und wurde im 13. Jahrhundert nach der Hijra mit goldverzierten Ziegeln geschmückt. Die Goldarbeit über den Meister Mahmud Memor Rumi. Unter der goldenen Kuppel befindet sich das heilige Grabmal von Hazrat Masume. Auf dem Grab wurde eine Grabkammer mit goldverzierten Kacheln gebaut. Darin befindet sich ein mit Silber überzogener Schrein, der von Handwerkern aus Isfahan gebaut wurde. Die Decke der Grabkammer wurde mit Spiegeln und Mughal-Nass-Vorsprüngen aus dem 19. Jahrhundert skizziert. Im Mausoleum strahlen die Kronleuchter helles Licht auf die Menschenmenge. Auf dem Boden liegen handgeknüpfte Teppiche auf dem Marmorboden dieses spirituellen Raumes.
Die Teile in der Nähe des Mausoleums nennt man Ravok. Das Mausoleum verfügt über 4 sogenannte Ravok, also Säulengänge, in denen zahlreiche feine Kunst verarbeitet wurde, wie zum Beispiel Kalligraphie, Kachelarbeit, Goldverzierungen, Spiegelarbeiten und Stuckarbeit. Die Säulengänge erweitern die Fläche des Innenhofes. An den Eingängen zum Hauptraum des Mausoleums wurden Terrassen errichtet. Die bekanntesten nennen sie die Gold- und die Spiegelterrasse. Am Eingang des Mausoleums im Norden befindet sich die Goldterrasse. Sie ist mit kleinen türkisfarbenen Kacheln in Achteckformen geschmückt. Darüber und um der Terrasse ist eine Schrifttafel auf einem Lapislazuli-Hintergrund eingearbeitet wurde, die etwa 1,5 Meter breit ist. Am östlichen Eingang befindet sich so groß wie die Goldterrasse eine andere Terrasse, die mit Spiegeln verziert wurde. Sie ist das Werk des Künstlers Meister Hassan Memor Rumi aus dem 13. Jahrhundert. Neben den Terrassen befinden sich 3 Höfe, die sich Sahne-Nu, der neue Hof, Sahne-Atir, der antike Hof und der Sahne-Sohibasamon, der Hof des 12. Imams, die sich um das Mausoleum ziehen und das Gesamtgelände erweitern. Das Gesamtgelände verfügt über eine besondere Anmut und Größe, in der sich die Kunst iranischer Künstler widerspiegeln. Neben dem Mausoleum befinden sich weitere Grabstätten von Nachfahren des Propheten in Rom, die ebenfalls von Pilgern und Besuchern Beachtung finden. Diese Pilgerstätten haben die Stadt Rom zu einer wichtigen Pilgerstadt gemacht, die jährlich unzählige Pilger anzieht. In Rom und Umgebung befinden sich rund 300 Pilgerstätten, die jeder für sich Kuppel und Höfe und Grabkammern verfügen. Bei denen kann man die Architektur und Baukunst verschiedener Epochen bestaunen. Unter den zahlreichen Pilgerstätten in Rom verfügen manche über höheren Ruhm und Bekanntheitsgrad. Die Jam Karon-Moschee, die Moschee Imam Hassan Askari, die Grabstatt des Imamzadeh Ali ibn Jafar, Imamzadeh Ahmad ibn Qasim und die Freitagsmoschee von Rom gehören dazu.
Thank you.
Die Jamkaran-Moschee befindet sich 6 Kilometer von Rom entfernt. Sie gehört zu den segensreichsten Moscheen dieses Landzuges. Sie wird Imam Mahdi zugesprochen. Jede Woche pilgern hunderttausende Menschen aus nah und fern nach Rom, um in Jamkaran ihre Wünsche vorzutragen und zu bieten. Die Moschee wurde 381 im Sonnenkalender, 1002 im christlichen Kalender von Sheikh Hassan ibn Musleh Jamkarani gebaut. Die Moschee zählt zu den größten Orten, an dem der verheißene Imam Mahdi erscheinen soll. Jamkaran wurde in den vergangenen Jahren von Grund auf renoviert und weitgehend ausgebaut. Die Freitagsmoschee in Rom zählt zu den größten und ältesten Moscheen der Stadt. Sie verfügt über verschiedene Gebäudeteile aus verschiedenen Architekturepochen und wurde im 5. Jahrhundert im Mondkalender gegründet und mit der Zeit immer wieder verändert. Sie verfügt über 3 Höfe, der große Hof, Iwan, Keller und historische Kuppel. Die Stuckarbeiten im Iwan, die attraktiven Kachelarbeiten und die beispiellose Architektur versammeln Künste in sich, die von allen Besuchern nur gelobt werden können. Die Zeit ist nun vorüber. Bis nächste Woche. Auf Wiederhören.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Mohsen Yeghane mit dem Titel Divar, auf Deutsch Die Wand.
بی تفاوت زندگی کردیم، این زندگی کردن خودش جنگه. ما کوه بودیم رو به روی هم، خاطرمون از هم یه مسنگه. از اون همه احساس بین ما حسی به جز عادت نمی فاصله میگیرم، دیوار هی نزدیکتر میشه، میخندم و دردامو میشمارم، تنخ منی شاید دلم باشه، وقتی برای قصه هم جا نیست، دیوار و گل میدم تمام جاشه، وقتی برای قصه هم جا نیست. Shit.
از بس که احوالم پریشونه، دیوار با من هم زبون میشه، اما سر هر چیز بیمورد با هم دوباره حرفمون میشه، با هم دوباره حرفمون میشه. وقتی آدم پای احساسش هر چیزی یا که داره میبازه، تنهایی از اون آدم عاشق یک کوه بی احساس میسازه، یک کوه بی احساس میسازه. ما کوه بودیم روبروی هم، خاطرمون از هم یه مش سنگه، ما بی تفاوت زندگی کردیم، این زندگی کردن خودش جنگه. تو این اتاق تنگ و دلگیرم تا باقی عمرم یه جور سرشه، من از خودم فاصله
Werte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islam, Ernährung und Gesundheit. Weiterhin guten Empfang.
Islam, Ernährung und Gesundheit. Hallo liebe Hörerfreunde, hier sind wir wieder mit einer neuen Folge der Sendereihe Islam, Ernährung und Gesundheit. Als Gott aus der toten Erde ein Wesen schuf und ihm von seinem Geist einhauchte, wurde ein Wesen mit den Fähigkeiten, Wissenschaft und Kreativität geschaffen, das man Mensch nannte. Der weise Gott hat dem Mensch unendliche Gaben gewidmet und für ihn im Koran einen Lebensplan entworfen. Damit der Mensch sich noch entwickeln kann, muss er den großen Gott anbeten, um somit die moralische und spirituelle Vollkommenheit zu erreichen. Gott würdigt dieses Lebewesen im Koran und nennt es seinen Vertreter auf der Erde. Es fordert die Menschen auf ihren Körper und ihre Seele zu achten und nur gesunde und reine Nahrung zu sich zu nehmen. In der Sure Asra, Vers 70 steht: Und wir haben den Menschen Ehre erwiesen. Wir haben sie auf dem Festland und dem Wasser getragen und ihnen einiges von den köstlichen Dingen beschert, und wir haben sie vor vielen von denen, die wir erschaffen haben, eindeutig bevorzugt. Der Islam achtet auf diverse körperliche und seelische Aspekte und stellt für die Glückseligkeit der Menschen umfassende Aspekte in Aussicht. Auch im Bereich Ernährung sind im Islam verschiedene und interessante Themen vorhanden. In der heutigen Folge wollen wir über manche wertvolle Vorteile der reinen Halal-Kost sprechen. Aus der Sicht des Islam spielt Ernährung eine große Rolle beim Aufbau der Persönlichkeit und moralischer Eigenschaften. Daher wird sowohl im Koran und in Überlieferungen gesundes und nützliches Essen als rein und halal bezeichnet. Im Gegenteil zu Haram-Gerichten kann Halal und reine Nahrung den Menschen zu Tugendhaftigkeit und Güte führen. Halalkost ist jene Nahrung, die für den Menschen nützlich und religiös nicht verboten sind. Unter reinem Essen versteht man Gerichte, die mit der Natur des Menschen übereinstimmen. In Koranversen werden manche Nahrungsmittel als halal und rein bezeichnet, dazu gehört auch Obst und Pflanzen. In der Sure An'am, Vers 141 steht: Und er ist es, der Gärten mit Spalieren und ohne Spaliere entstehen lässt, sowie die Palmen und das Getreide verschiedener Erdensorten und die Öl- und Granatäpfelbäume, die einher ähnlich und unähnlich sind. Esst von ihren Früchten, wenn sie Früchte tragen, und entrichtet am Tag ihrer Ernte, was alles Rechtspflicht darauf steht, aber seid nicht maßlos, ihr liebt ja den Maßlosen nicht. Das Wort Olive wurde 6-mal im Koran erwähnt und über die Wunderwirkung dieser Frucht wird auch in Überlieferungen gesprochen. Oliven sind heimische Früchte aus Kleinasien, die vor etwa 6000 Jahren auch in mediterrane Gebiete kamen. Der Olivenbaum ist einer der ältesten Bäume der Welt. Prophet Mohammed salawatullah alaih empfiehlt seinen Anhängern, Olivenöl zu verzehren und es für die Körpermassage anzuwenden, denn es kommt von einem heiligen Baum. Heute nach mehreren Jahrhunderten ist Medizinern und Experten der gesundheitliche Aspekt der Olive bekannt geworden. Mediziner sehen diese Frucht und deren Öl für das Herz-Kreislauf-System als positiv an. Sie verhindert zudem das Vorkommen von Herzinfarkten oder Herz- und Gefäßkrankheiten. Laut einer amerikanischen Webseite ist Olivenöl aus einer ungesättigten Fettsäure schon seit sehr langen Jahren bekannt. Es wirkt gut auf die Reinigung der Blutgefäße. Olivenöl senkt das schlechte LDL-Cholesterin und befördert hingegen das gute Cholesterin HDL. Heutzutage ist Olivenöl in sehr vielen Orten der Welt bekannt und beliebt und wird beim Verzehr von Salaten und auch Kochgerichten verwendet.
Frau Fateme Meraji, Ernährungsexpertin, sagt in diesem Zusammenhang, Olivenöl hat bei der Heilung von Prostataerkrankungen, Beschwerden im Verdauungssystem, Diabetes, Alzheimer und Haarausfall eine sehr starke Wirkung. Die Dattel ist eine weitere reine Halal-Frucht, die im Koran erwähnt worden ist. Die islamische Medizin meint, dass Datteln beruhigend, abführend und herzanregend sind. Sie verhindern auch, dass der Mensch an Alzheimer erkrankt. Medizinischen Forschungen zufolge sind Datteln wegen ihres Magnesiumsgehalts sehr kalorienreich und da sie auch Energiespender sind, steigern sie die körperliche Kräfte. Diese Frucht kann aufgrund ihres Phosphorgehaltes auch die Konzentration stärken. Datteln sind auch für Atemprobleme, besonders Asthma, sehr gut und wirksam. Unter Berücksichtigung all dieser Besonderheiten kann man sagen, dass die Dattel ein energiereiches und komplettes Nahrungsmittel darstellt. Prophet Muhammad, Salawatullah alaihi, empfiehlt seinem Volk, von dieser Frucht regelmäßig zu essen. In Überlieferungen heißt es, dass sich Imam Ali alaihi salam einmal in einer Genesungsphase befand. Prophet Muhammad riet ihm vom Dattelverzehr ab. Die Anwesenden wunderten sich. Heute weiß man, dass Datteln eine Art Faser in sich haben, die ein Mensch mit einem schwachen Magen nicht verdauen kann, und daher ist es besser, während der Genesung von einer Krankheit keine Datteln zu essen. Datteln vermehren auch die Muttermilch und sind energiespendend. Manche Korankommentatoren deuten darauf hin, dass der heiligen Maria während den Geburtswehen gesagt wurde, von dem Baum, unter dem sie sich befindet, zu essen, und das war eine Dattelpalme. Ernährungsexperten sind der Meinung, dass der Verzehr von Datteln mit oder ohne Milch sowie Molkereiprodukten bei körperlicher Müdigkeit und Prellungen sehr wirksam sein kann. Neueste wissenschaftliche Ergebnisse zeigen, dass diese Frucht auch als Beruhigungsmittel Wunder wirkt. Sie stoppt Aggressivität und Gewalt und führt zu geistiger Ruhe. Im Koran wird auch auf den Verzehr von Fischfleisch hingewiesen. In der Sura Nahl, Vers 14 steht: Und er ist es, der euch das Meer dienstbar gemacht hat, damit ihr frisches Fleisch daraus esst und Schmuck aus ihm hervorholt, den ihr anlegt. Und du siehst die Schiffe, die es durchpflügen, damit ihr etwas von seiner Huld trachtet und auf das ihr dankbar sein möget. In diesem Vers wurde darauf hingewiesen, dass man frische Fische essen soll. Wissenschaftler der Universität Oxford sind in ihren Forschungen zu dem Ergebnis gekommen, dass der Verzehr von Fischen die Gehirnzellen älterer Personen wieder aufbauen kann. Je frischer der Fisch, desto besser ist die Wirkung. Dr. Smith, Leiter dieser Forschung, sagt: Wir haben herausgefunden, dass auch fettarmer Fisch gut für die Gesundheit ist. Also wird anscheinend nicht Omega-3 Einfluss auf das Gehirn haben, und somit müssen wir nach anderen Nährwerten suchen, die diese Wirkung verursachen. Fisch ist auch wegen seines Omega-3- und Omega-6-Gehalts gesund für Herz- und Blutgefäße. In den letzten Jahren haben Forscher herausgefunden, dass Omega-3 in Fischen und Fischölen die Fettablagerung in Adern und Blutgefäßen verhindert. Daher kann der Genuss von Fischfleisch Herzinfarkt und Hirnschläge blockieren.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.